Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist soweit. Der erste Podcast Pumpe und Filter geht an den Start. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu können. Ich bin der Filter, der Nephrologe Jörg Latus aus Stuttgart und ich habe noch die Pumpe mitgebracht. Florian, möchtest du was zu dir sagen?
Hallo Jörg, ich freue mich heute dabei zu sein, auch an Sie da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Kardiologe aus Aachen und ich freue mich sehr, dass wir heute eine fachliche Diskussion führen dürfen.
Ja, und Florian, das hast du richtig gesagt, fachliche Diskussion. Mit dir zu diskutieren, das habe ich schon hinter mich gebracht und haben wir gesagt, das müssen wir jemanden dazu und einen wahren Experten. Und wir haben uns zum Thema Adipositas heute Professor Jens Aberle einbestellt. Klingt hart. Du hast dich bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen. Da freuen wir uns sehr, lieber Jens, dass du heute teilnimmst. Vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen.
Ja, hallo zusammen und moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Jens Aberle. Ich bin Endokrinologe und Diabetologe. In Hamburg tätig an der Uniklinik, dort auch verantwortlich für ein großes Adipositas-Zentrum. Also ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Erkrankung, auch in verschiedenen Bereichen unserer Fachgesellschaft und mache das schon eine ganze Weile. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und als Nephrologe darf man das sagen, warum wird man Diabetologe? Und wenn man Diabetologe wird, warum dann Adipositas? Das musst du mir mal erklären.
Ja, das mache ich gerne. Das ist tatsächlich auch schon eine Weile her, seitdem ich mich auch mit dieser Frage beschäftigt habe. Aber die Diabetologie ist ja sozusagen ein Teil der Hormon- und Stoffwechselkunde, wenn man so will. Die Endokrinologie gehört auch dazu. Und Adipositas hat ja schon auch zu tun mit Stoffwechsel, mit Nahrungsaufnahme. Und mich hat schon sehr früh fasziniert, was uns antreibt, warum wir Nahrung zu uns nehmen und warum wir irgendwann aufhören damit. Damit haben wir uns schon vor 20 Jahren beschäftigt, mit genetischen Ursachen. Also was im Gehirn letztlich dazu führt, dass wir anfangen zu essen. Das fand ich irgendwie immer spannend und so ist es dann gekommen.
Cool. Und eine Frage, die ich dir stellen möchte, also ich konnte nur Nephrologe werden, weil ich handwerklich unfassbar ungeschickt bin. Wenn du jetzt nicht Diabetologe geworden wärst und du hättest dich trotzdem in der Medizin deine Brötchen verdienen müssen, was wärst du dann geworden?
Ja, das ist gut. Ich habe tatsächlich in der Chirurgie angefangen. Also das kann gut sein, dass ich dann Chirurg geworden wäre, aber vielleicht auch Kardiologe, Florian.
Ja, ich wollte auch direkt mit einer kurzen Eingangsfrage starten, bevor wir dich löchern ins Kreuzverhör nehmen. Wir sprechen heute über Lifestyle, über Adipositas. Das, was du deinen Patientinnen und Patienten erzählst, versuchst du das selber umzusetzen. Ist das möglich im Alltag?
Naja, also ich glaube, man sollte das schon ein Stück weit selber machen, damit man auch glaubwürdig ist. Das gehört natürlich schon dazu. Und wenn man sich so beschäftigt, auch mit Ernährung, mit der Frage, was gesunde Ernährung ist, also dann macht man das schon in gewisser Weise. Natürlich auch nicht perfekt, das ist ja völlig klar. Aber so ein Stück weit versuche ich das schon umzusetzen und auch weiterzugeben. Na klar.
Jetzt starten wir mal durch und ich habe ja so ein bisschen das gleiche Problem wie du. Die Nephrologie und die chronische Nierenkrankheit wird ja auch oft nicht so richtig als Erkrankung alleine gesehen, sondern so ein bisschen als Abklatsch vom Hypertonus oder vom Diabetes. Adipositas, würdest du sagen, reiht sich da doch irgendwie auch so ein bisschen ein, wird nicht so richtig als chronische Erkrankung wahrgenommen in der Bevölkerung, oder?
Naja, zum Teil. Ich glaube, da sind wir gerade in einer Zeit des Wandels tatsächlich. Und das liegt natürlich daran, dass wir immer mehr verstehen von der Erkrankung Adipositas, also wo letztlich diese Erkrankung lokalisiert ist, warum es eine Erkrankung ist und warum es Menschen so schwer fällt, Gewicht abzunehmen. Und wir haben in den letzten Jahren wirklich viel gelernt über vor allem die Neurobiologie, also das, was im zentralen Nervensystem sich abspielt, weshalb Menschen ihr Gewicht nicht einfach reduzieren oder wenn sie es tun, warum viele wieder zunehmen. Und diese Erkenntnis darüber, diese Entzündung im Hypothalamus, wie wir das nennen, also in den Bereichen des Gehirns, in denen die Nahrungsregulation stattfindet, die ist so weit fortgeschritten, dass man da tatsächlich die Erkrankung auch sichtbar machen kann. Und diese Erkenntnis muss man natürlich transportieren und unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch an die vielen Menschen bei uns im Land und überall auf der Welt, die sich damit beschäftigen. Denn Adipositas ist so häufig auf der ganzen Welt, dass man tatsächlich das Verständnis dafür braucht und es notwendig ist, um politische Maßnahmen zu ergreifen, damit die Bevölkerung gesünder lebt, aber auch um Therapiemaßnahmen der Adipositas zu entwickeln und dann auch zur Verfügung zu stellen.
Ja, weil verglichen mit der Kardiologie oder Nephrologie, wir wollen ja immer so ein bisschen die Awareness erhöhen für unsere Erkrankung, also für die CKD und die Herzinsuffizienz. Bei dir liegt es ja eher so auf der Hand, die Awareness bzw. die Detektion. Warum spricht man gerade so viel von Adipositas? Sind es wirklich die Neuerungen jetzt, dass man plötzlich anfängt, sich darüber Gedanken zu machen? Weil, wenn ich mich zurückerinnere, zu Beginn meiner beruflichen Karriere, möchte ich es nennen, da hat man eigentlich ja nicht groß drüber nachgedacht.
Das hat natürlich viele Gründe. Zum einen hängt es damit zusammen, dass Adipositas immer häufiger wird und dann auch Folgeerkrankungen auftreten. Natürlich Diabetes, aber auch Niereninsuffizienz, das weißt du viel besser als ich, steht in Bezug zu Adipositas und kardiologische Erkrankungen natürlich auch. Das ist völlig klar. Und ich habe mal irgendwann für eine Vorlesung, also sozusagen das Vorlesungsverzeichnis der Universität Hamburg durchgeschaut, so aus den Jahren 1930, 1940. Und da stand sozusagen Adipositas, war damals noch anders bezeichnet, in der Rubrik seltene Erkrankung. Also unter der Rubrik wurde das sozusagen aufgeführt. Das hat sich natürlich unheimlich geändert. Wir haben ja in Deutschland sozusagen eine Häufigkeit von 16-20%, also Adipositas, BMI über 30. Und weil es einfach so häufig wird, spricht man natürlich darüber, weil es viele Menschen betrifft. Aber du hast völlig recht. Man spricht immer vor allem dann darüber, wenn sich Therapiemaßnahmen ergeben. Und die haben sich in den letzten Jahren natürlich deutlich gewandelt. Insofern rückt es dann in das Interesse der Öffentlichkeit.
Kannst du da einmal kurz vielleicht drauf eingehen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Definieren, ab wann sprechen wir von Übergewicht, ab wann von Adipositas? Und es gab ja auch so ein paar Rückschläge, sage ich mal, medikamentös. Ne? Wir hatten in der Vorgeschichte viele Medikamente, die ja eher gefährlich sogar waren. Ne? Es gab viele rote Handbriefe, ja, was ja bedeutet, wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gab schwere Nebenwirkungen. Es ist ja gar nicht so einfach, das medikamentös zu behandeln. Wir können auch operieren. Kannst du da einmal ganz kurz so einen Überblick geben? Weil du jetzt auch sagst, klar, die Awareness steigt als Erkrankung. Es ist ja auch in bestimmten Gesetzbüchern nicht als wirkliche Erkrankung bisher akzeptiert. Das ist ja ein ganz heißes Thema gerade.
Ja, da hast du allerdings recht. Also formal, oder das, wir nehmen immer die WHO-Definition. Ne? Das ist sozusagen das Offizielle in der Medizin. Und da beginnt die Adipositas bei einem BMI von 30 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche. Und zwischen 25 und 30 spricht man von Übergewicht oder Präadipositas. Aber der BMI, der ist da so ein bisschen in Diskussion geraten, weil der BMI gar nicht so gut beschreibt, wie unser Körper zusammengesetzt ist. Es gibt Menschen, die unheimlich viel Muskulatur haben, die haben auch einen hohen BMI. Aber die sind dadurch natürlich völlig anders konstituiert als Menschen, die sagen, mehr Fettgewebe haben. Und insofern sucht man nach neuen, schnell erfassbaren, wie wir sagen, biometrischen Parametern, also nach Möglichkeiten, die Körperkontur zu beschreiben, die dann eine größere Vorhersage ermöglicht über die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Und das eins, was jetzt im Moment sehr intensiv diskutiert wird, ist die Weight-to-Height-Ratio. Also man nimmt sozusagen ein Maßband, legt sich das so um den Bauch auf Höhe des Bauchnabels, guckt, wie viel da steht in Zentimeter. Und dann misst man die Körpergröße auch in Zentimeter und dann teilt man das durcheinander. Und wenn das unter 0,5 ist, dann ist es schon mal ganz gut. Und wenn es deutlich drüber ist, dann ist es nicht so gut. Also für alle diejenigen, die ein Maßband jetzt in der Nähe haben, das ist schnell gemacht und gibt eine gute Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit, Folgeerkrankungen zu erleiden. Also vor allem metabolische Folgeerkrankungen, wie wir es nennen, Diabetes oder auch kardiovaskuläre, Florian, deine Sachen so mit Herz und Gefäßen.
Ja. Und die kannst du noch mal was zu den medikamentösen Ansätzen sagen oder was man über, wie man überhaupt jetzt nach Leitlinie sozusagen daran gehen kann? Ich denke mal, man fängt mit Lifestyle-Änderung an, aber das klappt ja meistens auch nicht gut, oder? Wie ist das deiner Erfahrung nach?
Genau, wenn man jetzt die Indikation stellt zur Behandlung, das muss man erstmal machen, dann ist sozusagen der erste Schritt immer, dass man Ernährung und Bewegung auf die Agenda nimmt und den Menschen eine Schulung gibt, wie man sich richtig ernährt, was sind die Ziele sozusagen einer gesunden Ernährung, wie kann man die Bewegung steigern, um darüber Gewicht abzunehmen. Das ist immer das Erste und der Basisbaustein, der alle anderen Therapiemaßnahmen auch immer begleitet. Wenn das aber nicht erfolgreich ist, dann gibt es weitere Optionen und die Leitlinien. Es gibt gerade neue sogenannte S3-Leitlinien für Adipositas in Deutschland. Das ist ja der höchste Leitlinienstandard, den wir haben. Sieht dann vor, dass man erwägt, ob Medikamente für einen Patienten in Frage kommen. Da gibt es bestimmte, die zugelassen sind in Europa, die man dann einsetzen kann, wenn man das möchte und vor allem, wenn die Patienten das möchten. Und dann gibt es auch die chirurgischen Therapieverfahren, vor allem die sogenannte Magenbypass und Sleeve-Gastrektomie, die man ebenfalls erwägen kann ab bestimmten BMI-Klassen, also ab einem BMI von 40 oder 35 mit Begleiterkrankungen. Dann ist es immer im Dialog mit dem Patienten, was die Patienten sich wünschen, ob sie überhaupt eine Therapie haben möchten. Und dann findet man in der Regel einen gemeinsamen Konsens dafür.
Und wie lange dauert es, bis man sagen kann, der Lifestyle-Change sozusagen ist gescheitert? Wie lange haben die Patienten Zeit und wie viel müssen die sich bewegen? Und klappt das?
Ja, klar, das klappt schon häufiger mal. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel man erreichen will. Ne? Mhm. Wenn man jetzt sozusagen einen nur leicht erhöhten BMI hat, 5 Kilo zu viel, dann schaffen die meisten das natürlich mit Ernährung, Bewegung. Das ist, glaube ich, schon so.
Ja.
Aber die Patienten, die zu uns kommen, die zu euch kommen, und das sind natürlich Patientinnen und Patienten, bei denen halt nicht so gut klappt. Und deswegen ist das natürlich immer schon so eine Selektion. Ja? Diejenigen, die gut Gewicht abnehmen, die kommen, gehen überhaupt nicht zum Arzt und wollen sich behandeln lassen oder brauchen das nicht. So, und wie lange macht man das? Naja, das, also richtig gut ist das nicht definiert. Wo es drin steht, ist in den Empfehlungen zur chirurgischen Therapie. Also da müssen Patienten häufig 6 Monate versucht haben durch Ernährung und Bewegung, was auch relativ klar definiert ist, 2x Sport pro Woche und mindestens 6 Behandlungen bei einem Ernährungstherapeuten. Wenn da die Gewichtsreduktion nicht ausreichend ist, dann gilt das als gescheitert. Also da gibt es so eine Definition, aber letztendlich ist es natürlich der Patient selbst oder die Patientin, die dann sagt, ich habe es nicht geschafft, Gewicht abzunehmen. Da kann man diese Zahlen anlegen, aber so meistens ist die Patienten selber. Und viele, die zu uns kommen, haben natürlich über viele, viele Jahre schon versucht, das Gewicht zu senken. Mhm. Und wenn man dann sagt, Mensch, jetzt gibt's erstmal eine Ernährungsberatung und sagen, na, also eigentlich weiß ich alles und habe das schon 10-mal gehabt. Also das erleben wir tagtäglich. Und das ist dann auch wahr.
Weil das finde ich einen richtig wichtigen Punkt und das schließt dann meine Frage an. Wenn jemand da vor mir sitzt und natürlich hat er schon von 100 Ärztinnen und Ärzten gehört, sie sollen abnehmen. Hast du da Tipps für uns jetzt, vielleicht in den Florian und mich, die das jetzt nicht jeden Tag so machen? Wie kann man denn, oder was ist denn der Weg der Kommunikation? Also zu sagen, du hast Übergewicht, das ist nicht gut. Ich glaube, das wissen die allermeisten. Aber hast du uns da irgendwelche Tipps, die noch erfolgsversprechender sind als die, die Florian und ich schon benutzen?
Ja, die sind wahrscheinlich schon ziemlich gut, die ihr benutzt. Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie das Setting ist. Bei uns ist es natürlich so, jetzt in die Adipositas-Sprechstunde kommen die Menschen natürlich jetzt sehr speziell, weil sie Gewicht reduzieren wollen oder manche natürlich auch, weil sie operiert worden sind in der Nachsorge. Und die kommen natürlich damit, dann ist das natürlich klar, worüber man redet. Wenn man jetzt aber, ich sage mal, als Hausarzt da sitzt, man hat einen Patienten und spricht über was ganz anderes, zum Beispiel über die Grippeimpfung. Man sagt, Mensch, der würde aber von einer Gewichtsreduktion wirklich profitieren. Dann würde man sozusagen das natürlich etwas vorsichtiger ausdrücken und würde erstmal um die Erlaubnis bitten, über das Thema Adipositas zu sprechen mit dem Patienten. Möchten Sie über Ihr Gewicht reden? So, das ist sozusagen der Einstieg. Ja. Und wenn die Patientin, der Patient sagt, ja, dann kann man es weiter diskutieren. Dann fragt man, haben die denn schon mal versucht, ihr Gewicht zu reduzieren? Dann wenn die sagen, nee, das ist heute nicht das Thema, dann sollte man das auch nicht machen.
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, da auch nicht einfach zu überfahren, weil ich denke, immer wieder das Gleiche zu erzählen, ja, das macht einen, glaube ich, auch nicht in der Patientenkommunikation besser. Und wenn wir kurz noch Lifestyle haben, intermittierendes Fasten, 16, 8, 5, 2, was machst du von den beiden Dingen?
Naja, das intermittierende Fasten, ja, da gibt es natürlich einige Daten, die zeigen, dass das schon auch erfolgreich sein kann, aber das ist nicht das Einzige. Und ich glaube, so im Bereich so in der Klinik und so, da ist diese 16 zu 8 automatisch so, ob man will oder nicht, hast du gar keine Zeit zu essen, ne, und fängst dann irgendwie nachmittags an. Na, der Florian kommt aus seinem Herzkatheterlabor um 16 Uhr Nachmittag und kriegt dann den ersten Salat, müssen wir ja heute sagen.
Nur Salat.
Ja. Salat. Hm? So, aber letztendlich, es gibt natürlich eine ganze Menge Daten, die zeigen, dass die 16 zu 8 eine Möglichkeit ist, um Gewicht zu reduzieren. Das ist auch okay. Mhm. Aber es ist nicht besser oder schlechter als andere Verfahren, wenn man das gleiche Ausmaß an Kaloriendefizit wählt. Ne, da kann man auch den Tag über weniger essen. Das ist dann genauso gut. Es funktioniert halt für viele ganz gut. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn es erfolgreich ist.
Kannst du uns einmal jetzt medikamentöse Ansätze vorstellen, wenn der Lifestyle nicht funktioniert hat, der Change sozusagen? Aus welcher Werkzeugkiste können wir was nehmen? Was für Studien gibt's da jetzt?
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Ein ganz klassischer medikamentöser Ansatz. Also es geht jetzt sozusagen um von der europäischen Zulassungsbehörde zugelassene Medikamente. Es geht jetzt nicht um Präparate, die man vielleicht im Internet irgendwo bestellen kann oder sowas, ne, sondern wirklich um zugelassene Medikamente, die auch in den aktuellen Leitlinien erwähnt sind. Mhm. Und da gibt es ein Präparat, was letztlich die Aufnahme von Fetten im Darm hemmt. Das kann man verwenden. Das ist aber, führt meist zu etwas unangenehmen Nebenwirkungen. Insofern wird das selten verordnet. Es gibt dann ein Präparat, was man täglich als Injektion verwendet, was direkt im zentralen Nervensystem sozusagen den Rezeptor aktiviert, der ein Sättigungsgefühl erzeugt. Das ist aber ein Medikament, was nur bei bestimmten genetischen Formen der Adipositas zugelassen ist. Das heißt, da muss man eine genetische Untersuchung machen. Und wenn so ein Geneffekt vorliegt, kann man das machen. Das ist hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen, wo man das findet. Und die meisten Menschen verwenden Substanzen, sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten, die ebenfalls darüber wirken, dass sie zum einen das Verlangen nach Nahrungsaufnahme reduzieren, in nicht unerheblichem Ausmaß, und dann die Patienten einfach weniger Nahrung zuführen. Dadurch kommt es zur Gewichtsreduktion. Davon gibt es verschiedene Präparate, und das sind die, die am häufigsten eingesetzt werden im direkten Vergleich.
Hast du da so ein Range ungefähr, was so die Abnahme ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Jetzt mit den verschiedenen Substanzen, wie viel kann man da erreichen? So im Durchschnitt, was siehst du in deiner Ambulanz, wenn du eine Verlaufskontrolle machst?
Also das kommt halt immer darauf an, über welche Patientengruppe man spricht. Also wenn man sich jetzt so die Studien anschaut, die für die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten oder Co-Agonisten durchgeführt worden ist, dann sieht man Gewichtsreduktion so zwischen etwa 16% und 22% des Körpergewichtes. Und das bezieht sich auf das Ausgangsgewicht. Also wenn man von 100 Kilogramm ausgeht und dann 16% reduziert, kann sich jeder ausrechnen, wie viel das ist, oder meinetwegen 20%. Das ist so ungefähr die Range. Aber das bezieht sich dann auf jüngere, gesunde Patienten. Wenn man jetzt Patienten nimmt, die etwas älter sind, die vielleicht krank sind, die schon einen Herzinfarkt hatten, die Diabetes haben, dann wird es weniger. Die Menschen nehmen weniger Gewicht ab, und dann ist es meist so um die 10%. Also das ist das, was man erwarten kann. Aber das ist sehr unterschiedlich. Menschen nehmen deutlich mehr Gewicht ab und manche gar nicht. Und sozusagen die Heterogenität, die wir auch von anderen Medikamenten, von Cholesterinsenkern zum Beispiel kennen, ja, da ein sehr, sehr unterschiedliches Ansprechen, das kriegt man dann erst raus, wenn man die Therapie durchführt.
Super, jetzt wissen wir, was wir tun sollen, dass wir da ein großes Problem haben. Florian, jetzt gehen wir mal zu dir nach Aachen in die Ambulanz.
Oh ja.
Und mal Hand auf dein Herz.
Habe ich.
Ist ja die Adipositas bei euch Kardiologinnen und Kardiologen wirklich angekommen als Risikofaktor? Also nehmt ihr das wirklich wahr? Mhm. Dokumentiert ihr das in Arztbriefen? Gebt ihr da Empfehlungen auch? Oder ist es da doch irgendwie die Blättchenhemmung und dann war es das?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist generell so in der Kardiologie, dass man sich zunehmend für metabolische Erkrankungen untersucht. Das haben wir auch beim Diabetes gesehen. Ja, wir screenen zum Beispiel aktiv auf Diabetes. Ne? Und bei der Adipositas ist es absolut so. Ja, wir sehen natürlich auch, allein einfach aus dem Erfahrungsschatz her sehen wir, dass die Patientinnen und Patienten mit Adipositas natürlich auch häufig die Leute sind, die mit einem kardiovaskulären Ereignis aufschlagen. Das ist oft der Herzinfarkt zum Beispiel oder die eben auch eine massive Atherosklerose aufweisen. Ich meine, die Daten gibt es auch. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ich selber ja auch manchmal über Adipositas Vorträge halte. Das sind irgendwie 1,9 Milliarden Menschen, die übergewichtig zum Beispiel sind. Das ist jetzt irgendwie schon echt eine maximal relevante Anzahl von Betroffenen und Betroffenen. Und es ist ja nicht nur so der Eindruck, den man jetzt hat, ja, sondern es gibt ja auch Daten dazu. Und für mich als Kardiologe ist es maximal relevant, weil ich weiß, dass es eine lebensgefährliche Erkrankung ist. Also ich weiß, wenn man jetzt ein BMI hat, zum Beispiel über 40, 45, lebst du 8 bis 10 Jahre kürzer, und das ist schon echt ein Problem. Du hast massive Komorbiditäten, Atherosklerose, Herzinsuffizienz. Ja, es gibt Paper, die zeigen dir 30 Unterpunkte, was sich alles im kardiovaskulären System ändert, wenn du adipös bist.
Das schon, aber ich würde mal den Jens mal fragen. Jens, hast du auch das Gefühl, dass es in der Kardiologie so angekommen ist, wie der Florian das uns gerade hier erzählen möchte?
Es ist...
Naja, nein, also ich glaube, man muss ehrlicherweise zugeben, also auch in der Kardiologie, Florian, wird das Thema zunehmend relevant.
Ja.
Aber auch natürlich, weil es Therapieoptionen gibt. Neben den Medikamenten hat ja auch die Chirurgie schon gezeigt, dass sie viel Gutes für das Herz tun kann. Und das habt ihr wahrscheinlich auch bemerkt.
Und ich meine, man muss auch dazu sagen, du hast es ja eben schon mal angesprochen, es gibt ja jetzt diese neuen Substanzklassen, wie zum Beispiel die GLP-1-Rezeptoragonisten, die eben verschiedene schöne Sachen gezeigt haben, die uns in der Kardiologie auch untersuchen. Zum einen muss man ja sagen, es ist eine Gewichtsabnahme möglich. Die andere Sache ist, und das ist für uns in der Kardiologie maximal relevant, wir sprechen ja mal von diesen harten kardiovaskulären Endpunkten, wie zum Beispiel auch die kardiovaskuläre Mortalität, das Auftreten von Herzinfarkten, Schlaganfällen, das ja bei diesem Patientenkollektiv hoch ist. Und wir haben eben in Studien gesehen, dass es zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die mit Adipositas, mit bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung mit dem GLP-1-Rezeptoragonisten behandelt werden, dass die nicht nur abnehmen, sondern dass die eben geschützt sind vor diesen Ereignissen, dass die Ereignisrate runtergeht und auch die Gesamtsterblichkeit signifikant runtergeht. Und das ist halt ein klares Statement. Und der Effekt in diesen Studien ist relativ groß, muss man sagen. Der ist größer, als wir teilweise von anderen kardiovaskulären Medikamenten in den Studien sozusagen verwöhnt sind. Das ist schon wirklich ein beeindruckender Effekt. Und deswegen ist es schön zu sehen, jenseits von der Gewichtsabnahme ist sehr viel möglich, um auch die Risikofaktoren zu verbessern.
Ja, ich glaube, wenn wir an dieses CKM jetzt denken, dann fehlt ja bloß noch das wichtigste Organ in der Mitte, die Niere. Und ich muss ja sagen, da sind wir ja schon auch noch in den Kinderschuhen. Also wir wollen ja, dass gescreent wird auf das Vorliegen der CKD. Und da tut man sich ja schon oft schwer, dass Patientinnen und Patienten mit Diabetes überhaupt regelhaft eine UACR-Bestimmung bekommen. Und der nächste Schritt muss natürlich bei uns auch sein, dass wir andere Risikogruppen adressieren. Auch da wissen wir natürlich, dass die adipösen Patientinnen und Patienten auch Risikofaktoren sind, Hyperfiltration und natürlich auch den Nierenfunktionsverlust dann nochmal beschleunigen, auch gerade dann, wenn sie schon eine CKD haben. Das macht das Ganze ja so schön. Das macht diesen Blick über den Tellerrand, wie der Franzose sagt, dass wir uns ja irgendwo alle wieder treffen. Und ich finde es nicht nur, dass wir uns jetzt in einem Podcast hier treffen, sondern ja wirklich auch im Klinikalltag. Und das nehme ich als extrem positiv wahr, weil man auch viel voneinander lernen kann. Jens, nochmal diese Diskussion natürlich, Gewichtsabnahme, kommt dich auch ab und zu ein Patient, eine Patientin zu mir, sagt, ja gut, jetzt nehme ich Gewicht ab, nehme ich dann auch Muskelmasse ab. Das ist ja auch oft ein Thema, oh ja, gerade bei Patientinnen und Patienten, die jetzt eine CKD haben oder eine Herzinsuffizienz. Kannst du uns da auflösen, was wirklich flöten geht?
Ja, das kann ich machen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil wir wollen natürlich gesunde Gewichtsreduktion, healthy weight loss, ne, das ist das Schlagwort. Und es ist so, wenn man Gewicht abnimmt, und das betrifft im Prinzip erstmal alle Formen der Gewichtsreduktion, egal ob durch Diät, Medikamente oder Chirurgie, dann verliert man nicht nur Fettgewebe und nicht nur Fettgewebe dort, wo man es nicht haben will, im Bauchbereich oder ums Herz rum, um die Nieren rum. Das ist alles Fettgewebsdepot, die nicht so gut sind. Sondern man verliert auch Muskulatur. Und das macht so in der Regel zwischen 25% und 35% des Gewichtsverlustes auf der Waage ist Muskelverlust. Und jetzt, wenn man vielleicht mal an etwas ältere Patienten denkt, die sowieso nicht mehr so viel Muskulatur haben, wenn dann Muskulatur verloren geht, dann kann das natürlich zu Gangunsicherheit und anderen Dingen führen. Und insofern sind wir schon darauf aus, diesen Muskelverlust zu reduzieren. Und das ist wieder sozusagen, führt wieder zurück dazu, dass jede Form der Gewichtsreduktion immer begleitet sein sollte durch körperliche Aktivität, durch gute Ernährung, ausreichende Proteinaufnahme, damit sozusagen der Muskelverlust nicht zu groß ist. Wobei man sagen muss, die Muskelmasse an sich ist eine Sache und die Muskelfunktion ist was anderes. Die reduziert sich nicht so stark wie die Muskelmasse. Wahrscheinlich dadurch, dass auch die Muskulatur entfettet wird. Aber letztendlich geht es trotzdem darum, gesund Gewicht abzunehmen und nicht zu viel Muskeln zu verlieren.
Kurze Querflanke jetzt. CKM ist das neue Wort, ne? Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome. Ist ja wie in der Kardiologie, wir haben immer ganz viele tolle Abkürzungen, ne? In der Herzinsuffizienz, die HFpEF, HFmrEF, HFimpEF, es gibt ja immer was Neues. Aber jetzt Spaß beiseite, das ist ja schon komplex, ne? Herz, Niere, metabolische Erkrankung. Jens, wo sollte der Patient oder die Patientin mit Adipositas, wo ist sie aufgehoben? Es gibt ja auch den Adipositologen. Wo sollte der Nephrologe oder der Kardiologe die hinschicken oder selber behandeln?
Naja, sowohl als auch. Es gibt ja dieses sogenannte DMP für Adipositas, also ein Disease Management Programm. Und letztendlich gibt es natürlich so viele Menschen mit Adipositas, auch in Deutschland, dass Hausärzte eigentlich die primären Ansprechpartner sind. Und zwar vor allem dann, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und da kann man sozusagen eine Zusatzausbildung machen, wenn man das will. Aber das wäre natürlich schon gut, dass auch Hausärzte das Thema auf der Agenda haben und Patienten beraten können. So, und wenn die Patientinnen und Patienten vielleicht da nicht weiterkommen im Dialog mit dem Hausarzt, kann man sie dann weitervermitteln an Adipositas-Zentren, an ernährungsmedizinische oder auch diabetologische Schwerpunktpraxen. Wenn aber zum Beispiel eine Adipositas-bezogene Herzinsuffizienz oder eine Störung der Nierenfunktion im Vordergrund stehen, dann natürlich auch Kardiologen und Nephrologen. Das ist ja völlig klar und irgendwann passiert das häufig. Insofern findet man da immer zusammen.
Ja, ganz kurze Frage, dieses DMP, ist das schon etabliert? Ich erinnere mich an deine Vorträge, wo du sagst, es ist jetzt gerade in Gange. Das gibt's jetzt.
Naja, der sogenannte Richtlinientext ist fertiggestellt, aber es ist noch nicht in der klinischen oder in der Praxis. Also dafür muss es sozusagen regional Verhandlungsverträge geben zwischen Krankenkassen und den behandelnden Ärzten, dass es noch nicht erfolgt.
Was bringt mir das DMP, wenn ich jetzt hausärztlich tätig bin und das positiv verhandelt wird? Gibt es mir mehr Spielraum oder was für Vorteile habe ich, wenn ich jemanden einschließe?
Naja, zunächst mal, also wenn man das jetzt sozusagen von der Perspektive der Ärztin, des Arztes sieht, gibt es eine extra Vergütung dafür. Aber das Wesentliche ist ja, dass man sich dann der Patient kommt wieder, meinetwegen alle 3 Monate, und man beschäftigt sich mit dieser Erkrankung, um die es geht, und zwar mit der Erkrankung Adipositas. Und alleine diese wiederkehrende Beschäftigung mit der Erkrankung führt dazu, und da gibt es viele Studien, dass die Erkrankung sich verbessert, dass das Gewicht runtergeht in diesem Falle, das, was man erreichen will. Da reichen einfach immer wiederkehrende Thematisierungen, und allein dafür wäre das DMP gut. Was es dann für Möglichkeiten, Optionen noch zusätzlich bietet, das ist alles Verhandlungssache. Aber alleine die wiederkehrende Beschäftigung mit dem Thema ist wichtig.
Und da habt ihr es ja echt schon einen Schritt weiter geschafft, als wir in der Nephrologie DMP Niere.
Tja. Gibt's das nicht?
Nee, gibt's nicht, Florian. Danke, dass du da nochmal fragst. Nee,
ich wollte mal Salz in die Wunde streuen. Nee, genau. Ich wusste wirklich nicht genau.
Du wusstest nicht, natürlich nicht. Nee. Natürlich.
Ich habe für den Jens noch ganz kurz jetzt, wo so am Höhepunkt ist, so eine Killerfrage, eine mechanistische. Warum ist es schwieriger, beim Diabetespatienten Gewicht abzunehmen, als beim Nicht-Diabetespatienten? Das siehst du ja immer wieder auch in den Studien. Weiß man das mittlerweile?
Nicht so genau. Es gibt viele Erklärungsansätze, warum Menschen mit Diabetes es schwerer haben, Gewicht abzunehmen. Da hängt möglicherweise mit zusammen, dass die Menschen höhere Insulinspiegel haben und Insulin ja ein, wie wir sagen, fettanaboles Hormon ist, was sozusagen Fettgewebe aufbaut. Aber wir wissen auch, dass beispielsweise Sättigungshormone aus dem Darm bei Menschen mit Diabetes weniger Effekte im zentralen Nervensystem auslösen, dass man also eine Art Resistenz hat gegenüber von Sättigungshormonen, wenn man einen Diabetes hat.
Ah ja.
Das spielt auch eine Rolle im zentralen Nervensystem, und das kommt wahrscheinlich zusammen und führt dazu, und da hast du völlig recht, zu der klinischen Beobachtung, dass Menschen mit Diabetes es immer etwas schwerer haben, Gewicht abzunehmen.
Da würde man sagen, die brauchen es besonders vielleicht, ne? Weil sie sind doppelt gefährdet, ne?
Die profitieren stark davon, ja.
Profitieren ist ein gutes Stichwort. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch profitiert von unserem Talk. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich jetzt die erste Folge nur. Jens, vielen Dank, dass du der erste Gastexperte warst in unserer Runde. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt zwischen einem Nephrologen und einem Kardiologen.
Sehr, vielen Dank für die Einladung.
Das freut mich, und dann hoffen wir, dass Sie dann wieder einschalten zum nächsten Podcast Pumpe und Filter. Und wie Sie es gehört, der Kardiologe hat oft das letzte Wort, deswegen würde ich dir auch ausnahmsweise, Florian, das letzte Wort überlassen.
Das ist total lieb, und ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Lieber Jens, danke, dass du gekommen bist, dich den Fragen hier gestellt hast. Lieber Jörg, vielen Dank für die super Moderation, und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, Sie haben auch was gelernt. Und genau, ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben viel gelernt. Wir haben gelernt, dass wir interdisziplinär arbeiten müssen, dass viele Fachdisziplinen zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man die Adipositas als Krankheit, als lebensgefährliche Krankheit anerkennt. Damit möchte ich auch schließen. Ich hoffe, dass Sie sich das nächste Mal wieder einschalten. Wir haben spannende neue Gäste. Machen Sie es gut. Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede. Von Novo Nordisk.